SR Info. Bilanz am Mittag.
In Ramstein treffen sich heute erneut die Unterstützer der Ukraine. Zum letzten Mal vor Donald Trumps Amtsübernahme. Wir hören gleich hin. Außerdem schauen wir auf die Brände in Kalifornien und wir berichten, wie die Idee von Karenztagen im Krankheitsfall im Saarland ankommt. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Der Krieg läuft nun fast 3 Jahre und es ist nun schon das 25. Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Die besteht aus mehr als 50 Ländern, die die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland unterstützen. Am Mittag hat das Treffen auf der Airbase in Ramstein begonnen. Ein Treffen, das letzte sein wird, bevor am 20. Januar Donald Trump erneut US-Präsident wird. Frage an Oliver Neuroth im ARD-Hauptstadtstudio. Hängt Trumps Amtsantritt denn wie ein Damoklesschwert über diesem Treffen?
Ja, das könnte man so sagen, denn durch seine Ankündigung, die Ukraine-Hilfe drastisch zurückzufahren, ist es durchaus möglich, dass dieses Ramstein-Treffen das letzte ist. Zumindest in dieser Konstellation, dass also die US-Regierung die Ukraine-Kontaktgruppe anführt und diese Treffen eben auf der US-Airbase Ramstein organisieren. Herr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, ist ja auch heute mit dabei in Ramstein und er hat eben auch schon angekündigt, was er ja befürchtet, wenn die US-Regierung bald wechselt.
It's clear that a new chapter starts for Europe and the entire world just 11 days from now, a time when we have to cooperate even more and achieve even greater results together.
Also ein neues Kapitel werde beginnen für Europa und für die Welt, wenn also der Regierungswechsel in den USA in 11 Tagen ansteht. Das waren die Worte von Selenskyj, vom ukrainischen Präsidenten, eben in Ramstein.
Also er ist persönlich vor Ort. Wer ist denn sonst bei diesem Treffen alles vertreten und um was soll es diesmal konkret gehen?
Es sind die Verteidigungsminister und hohe Militärvertreter der rund 50 Ukraine-Unterstützerstaaten nach Ramstein gekommen, also die Mitglieder der Hilfskoalition. Das sind ja sowohl NATO-Staaten als auch Nichtmitglieder des NATO-Bündnisses. Dazu ist NATO-Generalsekretär Rutte mit dabei und die EU-Außenbeauftragte Kallas, die ja erst seit ein paar Wochen im Amt ist. Und der Gastgeber, US-Verteidigungsminister Austin, hat ein letztes Hilfspaket für die Ukraine verkündet, ein letztes, bevor seine Amtszeit ja in wenigen Tagen endet und Donald Trump eben ins Weiße Haus einzieht. 500 Millionen Dollar für weitere Hilfe hat Austin zugesagt. Ansonsten dürfte es darum gehen, wie die Ukraine mittel- und langfristig unterstützt werden kann. Zum einen, wenn die USA tatsächlich ihre Führungsrolle aufgeben wollen und wie es eben mit der Ausbildung der ukrainischen Soldaten und der Wartung von Panzern und der Reparatur weitergeht. Also auch wichtige Fragen für die Ukraine, wie sie also mittelfristig quasi durchhalten kann.
Welche Rolle wird denn Deutschland bei dem Treffen spielen? Wir haben im Moment ja Wahlkampf und eine amtierende Minderheitsregierung.
Ja, der deutsche Verteidigungsminister Pistorius, er kann keine großen Zusagen machen in Ramstein. Wir haben ja auch keinen Haushalt aktuell. Der Bundeshaushalt 25 steht noch nicht. Wir haben eine Übergangssituation. Das heißt, Deutschland kann natürlich nicht mit so breiter Brust in Ramstein auftreten wie üblich. Allerdings muss sich Deutschland auch nicht verstecken, denn wir haben natürlich sehr viel schon an die Ukraine geliefert. Herr Selenskyj hat sich auch gleich bei Boris Pistorius bedankt für die deutsche Hilfe. Also ich glaube, das Image Deutschlands dort ist schon sehr gut. Aus ukrainischer Sicht, aus US-amerikanischer Sicht auch. Nur weitere große Ankündigungen, die kann Boris Pistorius heute nicht machen.
In Ramstein tagen die Unterstützer der Ukraine, die sogenannte Kontaktgruppe. Informationen dazu waren das live aus dem ARD-Hauptstadtstudio von Oliver Neuroth. Vielen Dank dafür. Ja, kommen wir zu dem Mann, der derzeit als Trumps wichtigster Einflüsterer gilt, Tech-Tycoon Elon Musk. Der mischt in diesen Tagen ja auch außenpolitisch über seine Plattform X kräftig mit. In Großbritannien will er die Labour-Regierung am liebsten stürzen und in Deutschland der AfD zur Macht verhelfen. Heute Abend interviewt er deren Spitzenkandidatin Alice Weidel. Julia Kastein.
Dear Elon. Thank you so much for your note.
Alice Weidel bedankt sich per Videobotschaft bei ihrem neuen Freund Elon Musk für dessen Wahlempfehlung für die AfD. Erst gab der Tech-Milliardär die per Tweet, dann per Gastkommentar in der Welt und jetzt auch noch ein Live-Interview gestreamt auf X. Bislang bekam nur Donald Trump diese Ehre. Jetzt also die Spitzenkandidatin aus Deutschland, deren Partei vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wurde. Kara Swisher, langjährige Tech-Journalistin aus dem Silicon Valley, wundert Musks Wahlkampf für die deutschen Rechtspopulisten nicht.
I mean, he's making trouble anywhere and I think he's emboldened by his success here in the United States.
Er macht überall Ärger und ich glaube, sein Erfolg hier in den USA hat ihn nur ermutigt, so Swisher bei CNN.
He's taking his show on the road. That's
er really geht mit seiner Masche quasi auf Tournee. Er mischt sich ein, verbreitet Desinformation und schaut, ob seine Tricks anderswo auch funktionieren. Und das tun sie häufig ja auch. Seine Informationen bezieht Musk dabei häufig von ultrarechten Influencern auf seiner eigenen Plattform. Der Wahlaufruf für die AfD etwa war eine Reaktion auf einen Videopost der jungen deutschen Influencerin Naomi Seibt, die als quasi rechter Gegenentwurf zu Klimaaktivistin Greta Thunberg bekannt wurde. Aber es wäre zu einfach, Musk als Opfer seiner eigenen Informationsblase zu sehen, findet Victoria Elliott, Reporterin beim Magazin Wired.
He also has created a platform for those people.
Er hat die Plattform für diese Leute doch erst geschaffen. Als er sie gekauft hat, hat er erstmal die meisten Leute gefeuert, die Hassrede und Desinformation entfernen sollten. Er hat die Richtlinien für den Content aufgeweicht. Er hat diese Umgebung absichtlich kultiviert. Und er hat X zu dieser unglaublich mächtigen politischen Waffe gemacht. Lange war der reichste Mann der Welt politisch schwer einzuordnen. Aber spätestens mit der Corona-Pandemie änderte sich das. Den Lockdown, speziell die vorübergehende Schließung seiner Tesla-Fabrik in Kalifornien, empfand er als, Zitat, faschistisch. Inzwischen teilt Musk viele gängige rechtspopulistische Positionen. Migranten ohne Papiere zerstörten angeblich Amerika. Die niedrige Geburtenrate sei gefährlicher als der Klimawandel. Und seine Transgender-Tochter sei Opfer eines, Zitat, woken Hirnvirus geworden. Aber für Musk geht es nicht nur um Ideologie, sondern immer auch ums Geschäft, sagt Elliott.
Musk is an international businessman. His interests are not restricted to the borders of any one nation state.
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bot er diese Woche auf X an, das Land mit Satellitentechnologie für sicheres Internet zu versorgen. Ein potenzieller Milliardendeal. Und noch dazu einer, der dem geplanten Satellitenkonsortium der Europäischen Union Konkurrenz macht. Seine Unterstützung von populistischen Parteien wären also auch ein gutes Geschäft, so Elliott.
There's all these ways in which he necessarily could benefit from supporting these populist parties.
Sein Ziel, glaubt die Journalistin, die sich schon sehr lange mit Musk beschäftigt,
he is becoming a unifying force for people,
sich selbst und X zum Knotenpunkt eines globalen Netzwerks von Rechtspopulisten zu machen.
He is setting that up as their home.
Julia Kastein über Elon Musk und seine politischen Ambitionen. Aus Kalifornien hat sich Musk mit seinen Firmen ja schon weitgehend verabschiedet. Texas passt Musk wohl auch politisch deutlich besser. In seiner alten Heimat, Kalifornien, toben in diesen Tagen Waldbrände, die Zerstörungen historischen Ausmaßes mit sich bringen. In und um Los Angeles sind Behördenangaben zufolge insgesamt knapp 2000 Gebäude abgebrannt. Gestern Abend ist in der Hügelkette der Hollywood Hills ein weiteres Feuer ausgebrochen. Zur aktuellen Lage, Antje Sieb.
Immer noch breiten sich die Brände weiter aus. Die Gefahr ist nicht vorbei. Darauf weisen die Behörden immer wieder hin. Los Angeles Feuerwehrchefin Christine Crowley warnt eindringlich, dass die Entwicklung des Palisades-Feuers im Westen der Stadt nicht absehbar sei.
And as we know, I want to be very, very clear that this incident is very, very dynamic as we speak.
Auch Bürgermeisterin Karen Bass drängt alle Anwohner dazu, auf Warnungen zu achten und sich bereit zu halten.
If you have an evacuation warning, get ready to go.
Insgesamt mussten im Großraum Los Angeles bisher deutlich mehr als 100.000 Menschen ihre Häuser verlassen oder haben schon die entsprechende Vorwarnung bekommen. Weit mehr als 1.000 Gebäude, meist Wohnhäuser, aber auch Geschäfte oder Schulen, sind vom Feuer beschädigt oder zerstört worden. Genaue Zahlen gibt es dazu bisher nicht. Als der Wind zeitweise etwas nachließ, konnten Fernsehsender erste Luftbilder der Zerstörung zeigen. Dort, wo das Feuer bereits durchgezogen ist, zeigt sich ein Bild der Verwüstung. Asche, Rauch und Ruinen. Die Moderatorin des Lokalsenders KTLA ist schockiert. Das sei schwer zu beschreiben.
It's just utter devastation. It's hard to describe what we're seeing. You never would think that you would see the Pacific Palisades like this.
Die Zahl der Todesopfer ist angestiegen. Mittlerweile sind 5 Opfer bestätigt. Dazu kommen zahlreiche Verletzte, erklärt der Feuerwehrchef des Großraums Los Angeles, Anthony Maroney.
We have 5 reported civilian fatalities. A number of injuries and over 1,000 structures damaged or destroyed.
Extreme Trockenheit und Sturmböen, die Funken kilometerweit durch die Luft tragen. Das hat zur rasanten Ausbreitung der Feuer geführt. Chet Augustin, Chef der Feuerwehr Pasadena, bekämpft mit seinen Kollegen das bereits über 40 Quadratkilometer große Eaton-Feuer im Osten der Stadt.
Those erratic wind gusts were throwing embers for multiple miles ahead of the fire. And that's really what caused the rapid spread of this fire.
Neben den beiden größten Bränden mussten und müssen die Einsatzkräfte weitere kleine bekämpfen. Ständig hört man von irgendwoher Sirenen. Die zahlreichen Einsätze strapazieren alle Ressourcen, die Wasserversorgung und das Personal.
They're exhausted. We need those reinforcements coming in, but they've done incredible work.
Die Einsatzkräfte seien erschöpft, die angeforderte Verstärkung aus Nordkalifornien und anderen Bundesstaaten dringend nötig. Präsident Biden habe Katastrophenhilfe zugesichert, betont Bürgermeisterin Bass. Und zusätzliche Kräfte kämen bereits an, sagt Crowley.
And firefighters are surging into Southern California as we speak.
Positiv, im Laufe des Tages konnten die Brände wieder aus der Luft bekämpft werden. Starke Winde hatten in der Nacht Löschflugzeuge und Hubschrauber gezwungen, am Boden zu bleiben. Allerdings soll die extreme Feuergefahr durch die trockenen Fallwinde aus dem Landesinneren noch bis mindestens Freitag anhalten.
Diese schweren Schäden, die gerade in Kalifornien entstehen, werden wieder beseitigt werden müssen, soweit das überhaupt geht. Das wird dann viel Geld kosten, das zumindest in Teilen sicherlich auch von Versicherungen kommen wird. Die sichern sich ihrerseits bei sogenannten Rückversicherern ab, wie etwa der Munich Re. Die hat heute eine Schadensbilanz für das vergangene Jahr vorgelegt. Weltweit haben Naturkatastrophen demnach Gesamtschäden von hunderten Milliarden Euro verursacht. Gabriel Wirth.
Der Klimawandel zeige seine Krallen, heißt es bei der Munich Re, und allein schon diese Aussage ist bemerkenswert. Denn so deutlich haben sich die Naturwissenschaftler des Rückversicherers bisher noch nie zu den möglichen Ursachen vieler Naturkatastrophen geäußert. Der Chefklimatologe des Konzerns, Tobias Grimm, begründet dies so.
Das ist natürlich eine Entwicklung. Wir sind uns auch immer sicherer, dass der Klimawandel heute schon eine Rolle spielt bei Extremwetterereignissen weltweit. Der Klimawandel ist nicht mehr was Abstraktes, er ist hier und heute. Die Schäden haben zugenommen in der Vergangenheit. Die Welt hat sich erwärmt. Wir sind bei 1,5 Grad heute schon angelangt. Und das führt dazu, dass Extremwetterereignisse weiter zunehmen werden an Intensität, teilweise auch an Häufigkeit. Deswegen müssen wir damit rechnen, dass auch nach vorne gerichtet Schäden weiter zunehmen werden.
Das zeigt sich auch an der Schadensbilanz des vergangenen Jahres. Die Munich Re beziffert die Schäden durch Naturkatastrophen auf weltweit insgesamt 320 Milliarden Dollar. Das sind 52 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr und 84 Milliarden mehr als der Durchschnittswert der vergangenen 10 Jahre. Besonders hart traf es im vergangenen Jahr wieder Nordamerika. Wirbelstürme, schwere Gewitter, Feuer und Überschwemmungen zerstörten ganze Landstriche, wie zum Beispiel im September der Hurricane Helene. Kurz darauf traf Hurricane Milton Florida. Diese beiden Ereignisse gelten dem Chefklimatologen der Munich Re, Tobias Grimm, auch als Beleg für die Folgen des Klimawandels. Beide Wirbelstürme seien heftiger ausgefallen als in einer hypothetischen Welt ohne Klimawandel.
Man kann heute mithilfe von Wetter- und Klimamodellen einzelne Extremwetterereignisse modellieren und die vergleichen, wie die in einer Welt passiert wären ohne des Klimawandels. Wir haben das bei Hurricane Helene gesehen, wo die Regenmengen beispielsweise um über 10% heftiger geworden sind. Und das macht gerade der Klimawandel aus. Wir haben enorm hohe Wassertemperaturen in den Ozeanen. Und diese Wassertemperaturen führen dazu, dass viel mehr verdunsten kann, dass mehr Energie da ist und das entlädt sich dann in stärkeren Regenfällen.
Und Europa? Die Gesamtschäden durch Naturkatastrophen gibt die Munich Re hier mit 31 Milliarden Dollar an. Damit ist der Kontinent im weltweiten Vergleich noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen, mit gerade einmal 10% der Gesamtschadenssumme. Dazu meint Grimm:
Im globalen Maßstab ist es nicht so ganz viel, aber das muss nichts bedeuten für die Zukunft. Europa ist ganz genauso betroffen und das sehen wir auch an Studien, dass die Überschwemmungsereignisse, gerade die, die wir haben, dass hier der Klimawandel einfach schon eine große Rolle auch spielt.
Deshalb rechnen Grimm und Kollegen auch in den nächsten Jahren eher mit steigenden Schäden durch Naturkatastrophen. Immerhin scheinen die weltweiten Frühwarn- und Rettungssysteme besser zu funktionieren. So kamen im vergangenen Jahr 11.000 Menschen durch Naturkatastrophen ums Leben. Das liegt unter dem 10-jährigen Durchschnitt von 17.500 Opfern pro Jahr.
Gabriel Wirth hat berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Da geht es gleich um die Idee, wieder einen Karenztag im Krankheitsfall einzuführen. Jetzt gibt's aber erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Katharina Döppler.
Aus dem Norden Syriens werden schwere Gefechte zwischen Kurden und von der Türkei unterstützten Einheiten gemeldet. Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, sind dabei mindestens 37 Menschen getötet worden. Unter ihnen sollen auch Zivilisten sein. Seit dem Sturz von Syriens Machthaber Assad haben pro-türkische Kämpfer im Norden des Landes die Angriffe auf Kurden wieder aufgenommen. Die Türkei betrachtet die Kurden in Syrien als Unterstützer der verbotenen Arbeiterpartei PKK. Wer online ein Zugticket kauft, muss keine Angaben zu seinem Geschlecht machen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Unternehmen dürften von ihren Kunden nur noch Daten verlangen, die für das Vertragsverhältnis wichtig sind. Beim Transport mit der Bahn spielt es aber nach Meinung der Richter keine Rolle, ob jemand männlich, weiblich oder divers sei. Im konkreten Fall ging es um die Klage eines Verbandes gegen die französische Bahn. Das Bahnunternehmen hatte beim Online-Ticketkauf Angaben zum Geschlecht verlangt. Auch deutsche Firmen müssen nun prüfen, welche Daten sie noch abfragen dürfen. Das Urteil im Fall Samuel Yeboah beschäftigt heute den Bundesgerichtshof. Die Karlsruher Richter prüfen das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz. Das Gericht hatte den Angeklagten Peter S. aus Saarlouis unter anderem wegen Mordes zu einer Jugendhaftstrafe von 6 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Gegen das Urteil legten sowohl die Verteidigung als auch der Generalbundesanwalt Revision ein. Bei dem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis Anfang der 90er Jahre war der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah getötet worden. In Klemm-Blittersdorf und Teilen des Saarpfalz-Kreises gibt es Probleme im öffentlichen Nahverkehr. Bürgermeister Lang kritisierte, dass Busse zu spät oder gar nicht kämen. Das zuständige Unternehmen solle deshalb zumindest den Schulbusverkehr an andere Betriebe abgeben. Hintergrund ist ein Betreiberwechsel zum Jahresanfang. Das kritisierte Busunternehmen teilte auf Anfrage mit, dass bereits an Lösungen gearbeitet werde. Es gebe aktuell aber Fahrzeugprobleme und personelle Engpässe.
SR Info.
Man ist krank. Man wird krank geschrieben und das Gehalt läuft weiter. So ist das in Deutschland derzeit, aber so war es nicht immer. Und daran, dass das nicht immer so war, hat sich nun etwa der Chef der Allianzversicherung Bäte erinnert. Er fordert angesichts der hohen Zahl an Krankschreibungen die Wiedereinführung eines sogenannten Karenztages. Dann würde die Lohnfortzahlung erst am zweiten Krankheitstag beginnen. Wie diese Idee bei politischen Akteuren im Saarland ankommt, hat Stefanie Balle nachgefragt.
Einen Schlag ins Gesicht der Arbeitnehmer nennt die SPD den Vorstoß. Sparmaßnahmen auf dem Rücken derjenigen, die das Land am Laufen halten, gingen gar nicht, so Landesgeschäftsführer Limbacher. Auch die Grünen empören sich über den Ansatz. Deren Landesvorsitzende Dill Schneider wörtlich, eine Wiedereinführung des Karenztags setzt die Arbeitnehmer unter Druck, auch bei Krankheit zur Arbeit zu erscheinen, was die Ansteckungsgefahr für Kollegen erhöht und längerfristig zu gesundheitlichen Folgeschäden für die Betroffenen führt. Die CDU verwehrt sich gegen die Unterstellung, der erste Krankheitstag werde zum Blaumachen genutzt. Die große Mehrheit der Krankschreibungen erfolgt aus redlichen Gründen, schreibt der Landesvorsitzende Toscani auf SR-Anfrage. Die Saar-FDP will nichts unterstellen, verweist aber auf die große Zahl an Krankschreibungen in Deutschland, die Wirtschaft und die Krankenkassen belasteten. FDP-Landesvorsitzender Luxit schlägt statt Karenztag aber vor, gesunden Arbeitnehmern am Jahresende einen Bonus von bis zu 3.000 Euro zu zahlen, steuer- und abgabenfrei. Einen Bonus für Gesunde statt des Karenztags für Kranke könnte sich auch die Saar-AfD vorstellen. Deren Sprecher Schaufert verweist aber darauf, dass ein solch vielschichtiges Thema nichts für den Wahlkampf sei.
China. Für viele Konzerne, vorneweg für die deutschen Autobauer, lange Jahre ein finanzieller Segen. Mittlerweile auch ein Problem. Das liegt teilweise an den eigenen Produkten, teilweise an der Konkurrenz aus China selbst. Und dann sind da ja immer noch die speziellen Anforderungen des Geschäftemachens in einem Einparteisystem, in dem Standards und Vorgaben nach Belieben der Parteiführung verändert werden können. Und dieser Faktor, der schlägt offenbar immer mehr durch. Benjamin Eisel.
Die Europäische Handelskammer in China beobachtet kritisch, dass sich ausländische Unternehmen in der Volksrepublik zunehmend vom Weltmarkt abschotten und ihr China-Geschäft vom Rest ihrer internationalen Tätigkeiten isolieren. Eine Umfrage der Kammer hat ergeben, dass 3/4 aller teilnehmenden Firmen ihre Produkte oder Dienstleistungen aufgrund der Wünsche der Kunden an den chinesischen Markt anpassen.
These are typical company behaviors.
Dabei handelt es sich um ganz normale Lokalisierung, so Jens Eskelund, der Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Ein typisches Verhalten von Unternehmen, um Kosten zu senken oder Produktivität zu steigern. Was der Kammer aber Sorgen bereitet, ist, dass 36% der Unternehmen gesagt haben, ihre Anpassungen hätten mit veränderten chinesischen Regularien zu tun.
That is fundamentally different from localization.
Hier besteht ein grundlegender Unterschied zur Lokalisierung und Diversifizierung, denn es geht hier nicht in erster Linie um den Wunsch, die Lieferkette zu stärken, die Kosten zu senken oder das Geschäftsfeld zu erweitern. Es handelt sich hierbei um zusätzliche Kosten und Ineffizienzen, die man in Kauf nimmt, um lokale Vorschriften oder Erwartungen hinsichtlich politischer Veränderungen zu erfüllen, die man selbst nicht kontrollieren kann. So würden chinesische Kunden beispielsweise wegen vermeintlicher Sicherheitsbedenken oder staatlicher Vorgaben immer häufiger rein in China entwickelte und produzierte Produkte kaufen. Unklarheit über die Rechtslage und das künftige Sicherheitskonzept der kommunistischen Führung verunsichere Konsumenten und Produzenten. Davon betroffen seien nicht nur Tech- und IT-Firmen, sondern auch Maschinenbauer sowie die Medizinbranche und der Automobilbereich. Zu beobachten sei, dass sich ein System paralleler Standards entwickle für China und für den Rest der Welt, so Eskelund. Dies sei kompliziert und teuer. Das macht natürlich unmittelbar die Lieferketten komplexer und teurer, wenn man nicht nur einen Standard einhalten muss, sondern wenn sich die Welt in eine Richtung entwickelt, in der Produzenten 2 oder vielleicht 3 Standards einhalten müssen. Und noch schlimmer, wenn einige dieser Standards nicht miteinander kompatibel sind, muss man möglicherweise 2 unterschiedliche Lieferketten aufbauen. Zwar lohne es sich für einige Firmen derzeit noch, ihr China-Geschäft zu isolieren und von internationalen Lieferketten abzukoppeln. Doch die EU-Kammer mahnt an, dass die Unternehmen dadurch ineffizienter und global weniger wettbewerbsfähig würden. Chinas Führung müsse dies in Betracht ziehen, wenn sie neue Regularien implementiere, denn diese seien ein Faktor, wenn sich Unternehmen entscheiden müssten, ob sie in der Volksrepublik oder lieber woanders investierten, so die Europäische Handelskammer in China.
Er hatte es angekündigt und er hat es eingehalten. Der mosambikanische Oppositionspolitiker Mondlane ist laut Medienberichten in sein Heimatland zurückgekehrt. Der Zweitplatzierte bei der Präsidentschaftswahl vom Oktober hatte das Land verlassen, nachdem von ihm initiierte Proteste gegen das Wahlergebnis von der Polizei brutal niedergeschlagen worden waren. Mondlane war bei der Wahl als unabhängiger Präsidentschaftskandidat angetreten. Laut amtlichem Ergebnis gewann aber der Kandidat der Regierungspartei Frelimo, Daniel Chapo, deutlich. Bei den landesweiten Protesten sind bisher rund 300 Menschen ums Leben gekommen. Zur Lage in dem ostafrikanischen Land, Stefan Überbach.
Der Machtkampf in Mosambik steuert auf seinen Höhepunkt zu. Das Land steht vor einer Zerreißprobe. Am kommenden Mittwoch soll der umstrittene Wahlsieger Daniel Chapo von der seit 50 Jahren regierenden Frelimo-Partei sein Amt als Staatschef antreten. Gleichzeitig will sich Oppositionsführer Venancio Mondlane selbst zum Präsidenten erklären und kehrt dafür aus dem Exil in sein Heimatland zurück. Ende Oktober waren sein Anwalt und ein Parteifreund auf offener Straße erschossen worden. Aus dem Exil hatte der Oppositionspolitiker immer wieder zum Widerstand gegen die Regierung aufgerufen, der er in seinem Facebook-Kanal massiven Betrug vorwirft.
O grande assassino, o grande terrorista de Moçambique é mais nem menos do que o Partido Frelimo.
Der große Mörder von Mosambik, der große Terrorist von Mosambik ist niemand anders als die Frelimo-Partei. Laut der offiziellen Wahlbehörde hat die frühere Befreiungsbewegung sowohl die Präsidentschafts- als auch die Parlamentswahl mit großem Vorsprung vor der Mondlane-Partei Podemos gewonnen, was der Oppositionsführer aber für eine Lüge hält. Internationale Wahlbeobachter auch aus der Europäischen Union hatten den Verlauf der Abstimmung kritisiert und über zahlreiche Unregelmäßigkeiten berichtet. Vor 2 Wochen ist das Ergebnis allerdings vom Verfassungsgericht des Landes bestätigt worden. Danach war es überall im Land zu Protesten Protesten gekommen. Die Sicherheitskräfte gingen massiv gegen die Demonstranten vor, mit Wasserwerfern, Tränengas und scharfer Munition. Menschenrechtsorganisationen berichten von rund 300 Toten und zahlreichen Verletzten. Bei den Krawallen wurden auch hunderte Geschäfte geplündert und Polizeistationen zerstört. Oppositionsführer Mondlane glaubt, dass die Regierung dahinter steckt, um die Proteste zu delegitimieren.
Sie töten unsere Brüder, sie zerstören die Geschäfte unserer Brüder, sie brennen Tankstellen und Fabriken ab, sie zerstören Lagerhäuser. Sie geben vor, Demonstranten zu sein, obwohl sie es nicht sind, um Hass zu schüren.
In den letzten Tagen hat sich die Lage zwar etwas beruhigt, jetzt aber wird befürchtet, dass die Proteste mit der Rückkehr von Mondlane wieder aufflammen. Vertreter von mosambikanischen Nichtregierungsorganisationen rufen Südafrikas Präsident Ramaphosa in einem offenen Brief dazu auf, sich für die Demokratie in ihrem Land einzusetzen. Viele Menschen in Mosambik wünschen sich schon seit Tagen, dass die politische Konfrontation schnell ein Ende findet. Zum Beispiel Hava Dosenta aus der Hauptstadt Maputo.
In diesem Moment machen wir uns keine Sorgen darüber, wer die Wahlen gewonnen hat, wer die Stimmen gestohlen hat, wer Menschen getötet hat. Nein, was wir wollen, ist Frieden.
Davon aber, so scheint es jedenfalls im Moment, ist Mosambik noch ein ganzes Stück entfernt.
Stefan Überbach hat berichtet. Fehlt uns noch das Wetter im Saarland. Im Lauf des Nachmittags geht der Regen in den Hochlagen in Schneeregen oder in nassen Schnee über. Die Niederschläge lassen dann aber auch schon bald nach. Die Flusspegel steigen allerdings weiter an, sodass nach wie vor mit kleinem bis mittlerem Hochwasser zu rechnen ist. Es wird immer kühler. Am frühen Abend sind es nur noch etwa 0 bis 3 Grad. Die Nacht ist dann länger niederschlagsfrei. Nur hier und da ziehen noch leichte Schneeschauer durch. Die Temperatur sinkt auf 0 bis minus 4 Grad. Morgen, am Freitag, gibt es eine weitgehend trockene Mischung aus Sonne und Wolken und Höchstwerte von 0 bis 4 Grad. Und das Wochenende wird dann teils sonnig mit Höchstwerten knapp über dem Gefrierpunkt. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Susanne Saare steht schon neben mir und ist gleich für Sie da hier auf SR Kultur. Und wir hören uns wieder zur Bilanz am Abend um 17.30 Uhr. Bis dann.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Der künftige US-Präsident Trump hat Gebietsansprüche auf das zum EU-Mitglied Dänemark gehörende Grönland erhoben. Der Kommentator der schwedischen Zeitung Dagens Nyheter nennt diese Forderung beispiellos. Nett gesagt, zumindest zeigt Trumps Forderung, Grönland zu übernehmen, dass er verstanden hat, dass die Arktis wichtig ist. Die Art und Weise, wie er darüber spricht, ist jedoch beispiellos. Der designierte US-Präsident hat sowohl mit Handelssanktionen als auch mit militärischen Maßnahmen gegen Dänemark gedroht. Selbst für Trump sprengt das alle Grenzen. Die einzig vernünftige Antwort ist, dass sich der Rest der NATO auf die Seite Dänemarks stellt, sowohl im Hinblick auf die Bedrohung durch Trump als auch zur Stärkung der arktischen Sicherheit. Ähnlich besorgt äußert sich die portugiesische Zeitung Publico. In diesen Wochen wird Dänemark und damit auch Europa immer deutlicher bewusst, dass es eine weitere Bedrohung gibt, die nicht aus dem Osten kommt, sondern aus der NATO selbst. Donald Trumps Wunsch, Grönland in die Vereinigten Staaten einzugliedern und dabei den Einsatz von Gewalt zuzulassen, stellt eine weitere Herausforderung für die Integrität des europäischen Territoriums dar. Wenn die Dänen nicht zögern, ihre Grenzen zu verteidigen, dürfen auch die Europäer nicht zögern. Die entschiedene erste Reaktion der französischen und der deutschen Regierung weist in die richtige Richtung. Auch der Standard aus Österreich nennt Donald Trumps Expansionsgelüste brandgefährlich. Wenn Trump schon vor Amtsantritt den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenennen will und weder wirtschaftliche Erpressung noch Waffengewalt zur Wiedererlangung der Hoheit über den Panamakanal und zur Übernahme Grönlands ausschließt, müssen alle Alarmglocken schrillen. So verständlich die Forderung nach höheren NATO-Beiträgen ist, so inakzeptabel ist seine Expansionslust. Irgendwer mit Einfluss auf Trump sollte ihn rasch zur Raison bringen. Nur, wer kann das gegenüber dem mächtigsten Menschen der Welt schon sein? Der Kommentar der britischen Internetzeitung The Independent befasst sich mit dem Meta-Konzern von Mark Zuckerberg, der in den USA seine Kooperationen mit Faktencheck-Redaktionen beendet. Facebook, Instagram und Threads könnten bald zu einem Schatten ihrer selbst werden, zu Plattformen für Antisemitismus, Islamophobie und Rassismus. Wie die Degeneration von X gezeigt hat, kann eine Social-Media-Plattform allzu leicht zur Echokammer für Bots und ausländische Agenten verkommen, die Unfrieden, Hass und Spaltung säen. In den vergangenen Jahren haben sich die sozialen Medien zu Kanälen entwickelt, auf denen viele Menschen ihre Nachrichten finden. Und mit der kommenden Trump-Präsidentschaft ist zu erwarten, dass sie endgültig zu Plattformen für Fake News verkommt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.